Hallo aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Der Wahlkampf steuert aufs Finale zu. Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Tage. Und in dieser Interviewreihe sprechen wir mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, die bisher im Bundestag vertreten sind. Ich bin Mario Kubina.
Und mein Name ist Dagmar Pepping. Diesmal bei uns im Studio Sarah Wagenknecht, BSW-Spitzen- und Kanzlerkandidatin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Frau Wagenknecht, ich war neulich dabei beim Wahlkampfauftakt des BSW in München. Eisige Temperaturen, ziemlich ungemütlich dieser ganze Tag. Trotzdem 2000 Leute sind gekommen. Sie waren da im Wintermantel und ohne Handschuhe. Es gibt schon auch Schöneres als so ein Winterwahlkampf, oder?
Ja, also wir bedauern natürlich, dass wir jetzt das, was doch unsere bisherigen Wahlkämpfe geprägt hat, nämlich die schönen, großen, vollen Plätze, dass wir das jetzt eigentlich kaum machen können. Also wir machen ja nur die Auftaktveranstaltung und dann die Abschlussveranstaltung in Berlin, die sind draußen. Alles andere ist im Saal, weil es einfach zu kalt ist. Und ja, Sommerwahlkampf ist schöner. Auf der anderen Seite, wir wissen ja, wie es dazu kam und dass diese unsägliche Ampel irgendwann Geschichte war und sich zerlegt hat. Ich glaube, darüber waren die meisten Menschen im Land froh.
Wer macht überhaupt für Sie den Wahlkampf? Die Partei ist ja noch relativ klein. Letzter Stand waren ca. 1100 Mitglieder. Dann gibt es natürlich auch zigtausende Unterstützer. Aber wer plakatiert? Wer steht an den Wahlkampfständen, wenn man eine so relativ kleine Partei hat?
Das sind tatsächlich unsere Unterstützer. Also wir haben 27.000 Unterstützer und ich war selber überrascht. Wir hatten ja zum Beispiel 200.000 A1-Plakate, also diese kleineren. Und wir können uns überhaupt nicht leisten, da irgendeine Agentur zu bezahlen, die aufhängt. Und wir haben das über unsere Unterstützer. Innerhalb einer Woche hingen die alle an den Laternen. Und das war wirklich toll. Also ich erlebe das auch, wenn ich unterwegs bin, mit wie viel Enthusiasmus, mit wie viel Euphorie hier die Menschen dabei sind.
Kommen wir nochmal auf die Kundgebung in München zu sprechen, auf den Auftakt in die heiße Wahlkampfphase. Ein Thema, das auch dort eine Rolle gespielt hat, das auch sozusagen zu ihrem Markenkern gehört, ist die Frage von Krieg und Frieden. Und man hat am Beifall schon gemerkt, dass das immer noch sehr, sehr viele Menschen bewegt, auch wenn vielleicht nach der US-Wahl bei manchem der Eindruck entstanden sein mag, es spielt jetzt keine so große Rolle mehr. Ist das ein Problem für Sie, dass das Thema Krieg und Frieden jetzt doch ein Stück weit in den Hintergrund dieses Wahlkampfs gerückt ist?
Die Frage von Krieg und Frieden, das ist doch nicht gelöst. Natürlich könnte es sein, und ich hoffe das sehr, dass Donald Trump den Ukraine-Krieg beendet. Aber die Spannungen insgesamt, die sind doch dadurch nicht weg. Also der NATO-Generalsekretär sagt, wir müssen uns auf Krieg vorbereiten. Das ist doch Wahnsinn. Wir müssen alles tun, damit es hier in Europa und bei uns nie wieder Krieg gibt.
Und Sie schlagen Verhandlungen vor, sofort und ohne Vorbedingungen. Erklären Sie uns bitte, warum das nicht letztlich auf einen russischen Diktatfrieden hinauslaufen würde.
Ja, zum einen wird ja jetzt schon verhandelt und zum anderen sehe ich auch keinen anderen Weg. Mit jeder Waffenlieferung erreichen wir nur, dass der Krieg weitergeht und noch mehr junge Männer dort sterben, verletzt werden. Und mit jedem Tag, in dem er weitergeht, sterben mehr Menschen. Und
aber wie wollen Sie Putin an den Verhandlungstisch bringen, wenn Sie gleichzeitig den militärischen Druck von diesem russischen Regime nehmen?
Ja, es gibt seit Mai letzten Jahres, liegt er auf dem Tisch, einen Friedensplan von Brasilien und China, den auch die Schweiz unterstützt. Ich hätte mir gewünscht, dass der Westen oder auch meinetwegen die Bundesregierung, das hätte sie ja auch ohne Rückhalt der Amerikaner machen können, Putin anruft und fragt, ob er bereit wäre, auf Grundlage dieses Friedensplans die Waffen schweigen zu lassen.
An diesem Verhandlungstisch würde ja auch der ukrainische Präsident Selenskyj sitzen. Als er im vergangenen Jahr im Bundestag war, hat Ihre Gruppe im Bundestag darauf verzichtet, hat diese Rede von Selenskyj boykottiert. Warum haben Sie das gemacht?
Weil das eine reine Jubelveranstaltung werden sollte. Es war ja keine Debatte vorgesehen. Also wir hätten uns dort nicht zu Wort melden können. Und er hat auch tatsächlich ja dann dort eine Rede gehalten. Wörtlich, die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Es gibt einen Frieden zu den Konditionen der Ukraine. Das war völlig jenseits der Realität.
Wir erhöhen jetzt mal das Tempo ein bisschen mit ein paar kurzen Fragen und der Bitte um auch kurze Antworten.
Links oder konservativ?
Beides. Ich finde, diese Label sind teilweise auch nicht mehr, viele Menschen können damit nichts mehr anfangen. Und ich möchte soziale Gerechtigkeit, das gilt klassisch als links. Ich möchte eine Begrenzung der Migration, weil ich überzeugt bin, dass die jetzigen Zahlen unser Land überfordern. Das gilt als konservativ. Also so einfach ist das heutzutage mit diesen Schubladen nicht mehr.
Sie haben das Stichwort Migration gesagt. Grenzen offen lassen oder schließen?
Wir können natürlich nicht alle Grenzen schließen. Wir sollten an den wichtigen Grenzübergängen schon auch kontrollieren und zurückweisen. Aber was wir vor allem tun sollten, ist, unser Asylrecht dem Grundgesetz anzupassen. Und laut Grundgesetz hat in Deutschland nur der Anrecht auf ein Asylverfahren, der nicht aus einem sicheren Drittstaat einreist.
Verbrenner oder E-Auto?
Beides, aber das Verbrennerverbot sollten wir schleunigst rückgängig machen.
Rosa Luxemburg oder Ludwig Erhard?
Also ich halte Ludwig Erhard für einen sehr klugen Mann und ich denke, dass er damals mit seiner Position soziale Marktwirtschaft ein Modell kreiert hat, mit dem Deutschland sehr lange gut gefahren ist. Das heißt eben auch starker Mittelstand, nicht in erster Linie börsennotierte Unternehmen, wo es nur um Rendite geht. Wir haben uns aber immer mehr davon verabschiedet.
Ein strategisches Ziel, das Sie von Anfang an mit dem BSW verfolgt haben, ist, wie Sie immer gesagt haben, eine seriöse Adresse zu sein für AfD-Anhänger. Jetzt ist es so, dass Sie laut Umfragen um die 5% herum taxiert werden, die AfD deutlich besser. Was ist da schiefgelaufen?
Erstmal haben wir 4 Wahlen bestritten mit sehr guten Ergebnissen und natürlich haben sich auch Menschen für uns entschieden, die sicherlich sonst, weil sie aus Verzweiflung nicht gewusst hätten, wen sie wählen sollen, AfD gewählt hätten. Und wir haben als eine so junge Partei, selbst mit Werten von 5, teilweise haben wir auch noch 6%, das ist außergewöhnlich, dass eine Partei, die es ein Jahr gibt, solche Werte überhaupt erreicht. Das muss man also schon auch mal sehen. Also zu glauben, dass wir im Nu einer AfD den Rang ablaufen, die in der Fläche etabliert ist, die Strukturen hat, die auch riesige Social-Media-Teams hat, also das können wir nicht. Wir sind ja auch nicht angetreten, in erster Linie jetzt, um eine Wählerwanderung dort zu bewirken, sondern unser Hauptanliegen ist, die Politik zu verändern. Weil das ist ja auch das, was mir in der aktuellen Debatte viel zu kurz kommt. Da wird ewig darüber diskutiert, wer stimmt mit der AfD ab. Wir müssen auch darüber reden, warum gibt es so viele Menschen.
Aber das scheint ja durchaus ein entscheidender Punkt für viele Menschen zu sein. Es ist ja kein Zufall, dass die Großdemonstrationen, die wir jetzt zum zweiten Mal in Folge an einem Wochenende bundesweit erlebt haben, eben nach betreffenden Abstimmungen im Bundestag passiert sind. Als es um die Frage ging, sind demokratische Fraktionen und Gruppen im Bundestag bereit, eine Mehrheit zu akzeptieren, auch wenn sie nur mithilfe der AfD zustande kommt. Hatten Sie da keine Bauchschmerzen, wenn Sie sich dann auch noch überlegt haben, wie das bei der ersten Abstimmung gelaufen ist, die feixenden AfDler im Bundestag?
Aber die AfD ist nicht deshalb stark, weil man mit ihr abstimmt. Die AfD ist deshalb stark, weil so viele Menschen unzufrieden sind, weil die Politik seit Jahren darin versagt, die Probleme der Menschen zu lösen. Nicht nur das Migrationsproblem, auch das Rentenproblem, das Mietenproblem, das Problem schlechter Einkommen. Und deswegen finde ich das wirklich über alle Maßen heuchlerisch, wenn jetzt Vertreter gerade auch der SPD und der Grünen in der ersten Reihe laufen von Demonstrationen gegen rechts und sich als große Antifaschisten inszenieren. Aber genau diese Parteien und noch natürlich die FDP haben es in 3 Jahren Regierung geschafft, die Werte der AfD mehr als zu verdoppeln. Also das ist doch ihr Ergebnis. Und ja, ich verstehe, dass Menschen das umtreibt und dass es auch Menschen Sorge macht, weil es tatsächlich in dieser Partei richtig finstere Gestalten auch gibt.
Jetzt sind die Umfragewerte, wie sie sind fürs BSW. Was machen Sie, wenn es nicht klappt, wenn Sie an der 5%-Hürde scheitern?
Die Wahl ist auch eine Abstimmung über meine politische Zukunft. Das ist ja völlig klar. Wenn man nicht im Bundestag ist, dann hat man in Deutschland keine politische Stimme. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, weil ich auch spüre, auch bei den Veranstaltungen, die wir machen, wie viel Rückhalt wir haben. Und es ist ja einfach so dringend notwendig, dass nach der Wahl nicht alles so weitergeht wie vor der Wahl. Sonst sitzt die AfD 29 im Kanzleramt. Also es braucht ja eine Kraft, die tatsächlich eine seriöse Opposition verkörpert.
Aber habe ich das richtig verstanden? Wenn Ihre Partei unterhalb der 5%-Hürde landen sollte am 23. Februar, wäre das dann das Ende der politischen Karriere von Sarah Wagenknecht?
Objektiv ist es das, weil man ohne Bundestagsmandat nicht mehr gehört wird. Aber ich denke über diesen Fall gar nicht nach, weil ich sehr zuversichtlich bin, dass wir oberhalb von 5% landen.
Und das war das Interview mit Sarah Wagenknecht, der BSW-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Vielen Dank, Frau Wagenknecht.
Sehr gerne.
Und aus Termingründen haben wir das Gespräch am 10. Februar aufgezeichnet.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.